Ein, fünf.
Behind enemy lines.
2, 8, 4, 3.
Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum.
8, 4, 5, 4, 9, 3, 2, 1.
Einen wunderschönen guten Abend zur Live-Sendung aus dem Berliner Kongresszentrum vom 28. Chaos Communication Kongress. Die Themen der heutigen Sendung sind einmal ein paar Atmos vom Kongress hier.
Wir laufen nämlich einmal mit euch durch den Kongress und halten diversen Leuten ein Mikrofon vor die Nase.
Dann geht es um GSM, um die Sicherheit von GSM, um Open-Source-Implementierung des GSM-Stacks.
Wir beschäftigen uns mit den Bahnsicherungssystemen. Das sind die Systeme, die dafür sorgen, dass keine zwei Züge aufeinander fahren.
Ja, die Musik hier hört ihr gleich, wenn wir hier fertig
Musik
moderiert haben.
Selbstverständlich auch für euch.
Genau, und das Ganze nämlich tolle Creative Commons Musik, die man frei im Internet runterladen, einbauen und auch wieder hochladen kann. Wir waren bei den Zugsicherungssystemen, oder?
Genau.
Okay, dann geht's weiter zur Netzneutralität. Da haben wir einen Studiogast hier. Genau, aber weiter geht's erstmal mit ein bisschen Musik. Das waren vor dem schwarzen Quadrat von Deef, von dem Sampler of Man and Machines. Genau, und weiter geht's jetzt auf einen Spaziergang durchs Berliner Kongresszentrum, wo gerade der Kongress stattfindet.
Das Berliner Kongresscenter zwischen den Jahren. Voller Hacker und Hexen, voller Künstler, Philosophen, Politikfreaks, voller Kabel, voller Licht, voller Lötkolben. Unten im Keller befindet sich das Hackcenter, ein Workshopraum und ein Hardwareraum. Dieses Jahr befindet sich dort kein Blinken-Area, aber zwischen den orangenen und roten schummrigen Lichtern, in dem die Hacker und Hexen vor sich hinhacken, blinkt es auch immer wieder grün und blau. Hinter dem Hackcenter befindet sich der Himmel, in dem die Engel sich aufhalten können. Die, die freiwillig, unentgeltlich helfen, dass das Chaos im BCC funktioniert. Im Hardware-Raum kann gelötet werden, es steht ein 3D-Drucker herum. Außerdem gibt es im Keller eine Foodhacking-Ecke. Allerdings war da niemand bisher anzutreffen, keine Ahnung, was genau da laufen wird. Eine Etage darüber, also im Erdgeschoss, befindet sich die Cafeteria. Noch nicht fertig aufgebaut am Tag 1 am Mittag, konnte schon Kaffee, Mate und Essen gekauft werden, sich im Bällebad gewälzt, an Spielgeräten gequält und sich an Lego-Bausteinen erfreut werden.
Das habt ihr gebaut?
Ja.
Sind da Tiere drauf?
Ja.
Was ist denn da alles drauf?
Wo ist ein Elefant?
Außerdem treffe ich zum Beispiel im Erdgeschoss den Philbot. Jedes Jahr ist er auf dem Kongress zu finden. Was er diesmal an Spezialitäten an seinem Stand zu bieten hat?
Also was wir neu haben, ist die schwarze Balkenbrille, früher auch Porno-Balkenbrille genannt.
Die ist doch nicht neu, die kenne ich. Habe ich zu Hause liegen.
Ja, schon, aber die aktuelle Version hat einen UV-Schutz eingebaut. Man kann sie also wirklich als Sonnenbrille auftragen.
Wir laufen jetzt Padelun im Erdgeschoss hinterher. Wir stehen hier vor dem neuesten Produkt. Beschreib mal Padelun.
Hier kann man einen Lichtbildausweis bekommen. Das heißt, ein hübsches kleines ID1-Kärtchen mit Lichtbild, das wir direkt hier anfertigen können. Wir haben hier ein professionelles Fotostudio aufgebaut. Und dann kann man Daten angeben und die werden auf diesen Ausweis gedruckt. Also jeder kann sich einen schönen Namen ausdenken oder einen Künstlernamen oder auch seinen Realnamen nehmen und hat hinterher ein Kärtchen, mit dem ich mich überall, wo ein Lichtbildausweis gefordert ist, mich ausweisen kann.
Ist aber nicht wirklich legal, oder?
Natürlich, völlig legal. Jeder kann einen Lichtbildausweis auch sich selber machen, wenn er möchte oder sie möchte. Und insofern ist das völlig legal. Es ist natürlich kein amtlicher Personalausweis. Es ist ein Lichtbildausweis.
Aber wird ja auch nicht immer verlangt, sondern steht oft Lichtbildausweis da.
Ganz genau. Und für die meisten Teile, also in eine Disco komme ich damit sicherlich schon rein, auch wenn ich unter 21 bin.
Und seid ihr auch so equipped, dass ihr ein RFID-Schreibegerät da habt, um es auf die Chips zu speichern? Ja.
Das Besondere an diesem ist, der ist besonders sicher, der hat keine Chips drin und deswegen die Version 1, die wir hier auf diesem Kongress haben, ist komplett ohne Chip. Unsichere Ausweise haben wir überlegt, werden wir dann nächstes Jahr anbieten.
Großartig. Also alle, die Lust haben, sich endlich mal einen Lichtbildausweis machen zu lassen, hier im Erdgeschoss im BCC. Wir sind jetzt hier vorbeigelaufen, eben am Föbot und ein paar Bluns neuem tollen Lichtbildausweis-Produkt. Jetzt kommen wir vorbei am AK-Vorrat. Wir erinnern uns, es gab mehrere Großdemonstrationen von euch. Was macht ihr denn zurzeit?
Wir versuchen uns zu wehren gegen den ganzen Populismus, der in den Medien hochgekocht wird, weil ja nun auch gerade in Deutschland das Thema wieder sehr warm, sehr heiß ist. Und wir fürchten, dass im kommenden Jahr die hier auf bundesdeutscher Ebene wieder neue Gesetzgebungen durchdrücken wollen, um das wieder einzuführen.
Was deutet darauf hin, dass ihr diese Befürchtung habt?
Naja, dass die CDU und CSU sowas ganz toll findet, ist ja klar. Und hinzu kommt, ist, dass jetzt Anfang Dezember die SPD auf ihrem Bundesparteitag blöderweise, wenn auch knapp, auch für einen Antrag gestimmt hat, der die Vorratsdatenspeicherung, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, will. Und wir sind da der Meinung, grundsätzlich geht das nicht, weil das die Unschuldsvermutung umkehrt, weil das Zwietracht, weil das jede Menge Probleme in die Gesellschaft reinbringt, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Das ist also auch aus rechtspolitischer Sicht ein völliger Tabubruch, der mit so einer neuen Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden. Und wir wollen uns mit Händen und Füßen wehren, so gut wir das halt können.
Und was genau habt ihr mit dem CCC zu tun? Also wir sind hier im BCC, warum AK-Vorrat und CCC?
Naja, es gibt Leute aus dem CCC, die den AK-Vorrat mitgegründet haben. Es gibt immer Schnittmengen, genauso wie mit dem Föbot oder auch mit einzelnen Parteien. Sind Leute bei uns im AK-Vorrat drin. Wir sind ja eine offene Gruppe, jeder kann mitmachen, auch anonym. Nur über eine Mailingliste, man braucht sich sonst nicht anmelden. Kann rein, kann raus, macht mit oder auch nicht mit. Wenn keiner was macht, passiert auch nichts. Deswegen sind wir auch hier, weil wir viele Leute treffen, die zwar aus technischer Sicht so an der ganzen Materie dran sind, aber ohne dass ich das böse meine, viele Leute im CCC, denen fehlt schon noch eine politische Komponente. Das war immer so, es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir hier stehen, die Leute ankommen und die Fragen haben, denen auch zur Verfügung stehen.
Und was ist, nochmal zum Beginn Frage, was ist eure aktuelle Aktion? Gibt es eine?
Naja, sowas haben wir nicht. Wir haben jetzt Mitte Dezember einen Aktionstag gehabt. Wir machen eine kleine Demo jetzt am dritten Tag. Das machen wir jedes Jahr hier so, klein und fein, ohne großen Aufwand. Und wir versuchen, auf die sachlichen Ebenen zu argumentieren. Wir haben jede Menge Printprodukte. Wir versuchen, an die Politiker anzugehen, auch in Brüssel. Wir waren letztes Jahr öfters in Brüssel und haben versucht, den Leuten da zu erklären, was unsere Bedenken sind, auf einer sachlichen Ebene, auch anhand von Statistiken zu zeigen, dass das völliger Unsinn ist und völlig unverhältnismäßig ist, was sie da wollen. Wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können, aber wir versuchen es wenigstens ein bisschen zu schieben.
Und wie ist der Anklang der, wie du selbst meintest, teilweise unpolitischen Hacker hier? Sind sie interessiert?
Naja, ich kann da kein allgemeingültiges Bild für abgeben. Ich meine, die kein Interesse und keinen Bock haben, die kommen wahrscheinlich auch nicht vorbei. Auf der anderen Seite sind halt einige Leute, die so erstmal so schnuppern und wo man schon ins Gespräch kommt. Und offen sind die hier. Also das kann ich dir schon bestätigen.
Noch eine Etage höher dann finden wir Drohnen. Wie wir von Russland wissen, kann damit auch unabhängig Bilder über Protestbewegungen produziert werden. Ansonsten sieht es vor allem toll aus, wenn sie durchs BCC kreisen. aus Styropor oder aus Metall. Auf dieser Etage ebenso befindet sich die Blinken Area und wir finden eine Klappermaschine. Hier können mit einer Telex SMS empfangen werden.
So klingt es. Und was genau ist es?
Also eigentlich ein alter Fernschreiber, den wir jetzt hier angekoppelt haben, dass man da SMS hinschicken kann und der druckt die dann aus.
Das heißt, Fernschreiber kann man schon am Deck ankoppeln oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, mit Hilfe eines Computers dazwischen schon.
In der Nähe dieser Telex findet man was ganz Wichtiges, ein Teil der Infrastruktur des Kongresses. Eventphone. Hier kommen Leute hin, um ihre Decktelefone anzumelden, um untereinander telefonieren zu können oder über Telefon die Vorträge mithören zu können. Mit GSM-Telefon geht es inzwischen auch, dazu muss aber eine extra SIM-Karte gekauft werden. Da hier im BCC auch eine GSM-Funkzelle herumsteht, wenn die Hacker vor Ort sind. Wie viele Decktelefone sind schon angemeldet?
Oh, ich denke, wir haben jetzt so ungefähr so 200, 250 Telefone, dürften jetzt mittlerweile drin sein. Also das sind die Decktelefone, die jeder mitbringen kann. Bei den GSM-Telefonen habe ich gerade keinen Überblick, da ja auch viele Leute ihre alte SIM-Karte von letztem Jahr mitbringen und ihr Telefon einfach wieder in Betrieb nehmen.
Wie viel schafft ihr denn? Gibt es einen Zusammenbruch?
Na, also bisher haben wir es noch nicht geschafft, es zum Zusammenbrechen zu bringen. Dafür waren es einfach noch zu wenig. Die Größenordnung, die wir so getestet haben, waren so bis 1500. Läuft es noch relativ entspannt. Im Sommer auf dem Camp, da hatten wir eine ganze Ecke mehr durch die ganzen GSM-Telefone. Das funktioniert aber auch ohne Probleme, mehr oder weniger.
Und ich stehe hier gerade schon eine Weile neben dem Tisch. Ich habe drei beobachtet, die inzwischen ziemlich verzweifelt wieder mit ihrem Telefon weggegangen sind. Das heißt, nicht jedes Telefon kann hier einfach eingeloggt werden.
Der Großteil der Telefone kann eingeloggt werden, aber es gibt immer noch ein paar Telefone, die diesen Deckt-Standard nicht so vollständig sauber implementieren. Und die kann man dann leider nicht anmelden. Also wir versuchen immer unser Bestes und probieren es teilweise mehrfach. Manchmal hilft einfach Batterie raus und wieder rein und dann noch zweimal versuchen. Aber es gibt auch einfach Telefone, die partout nicht wollen.
Habt ihr es schon mal mit anderen Deckt-Geräten funktioniert, wie zum Beispiel Babyfonen?
Also wir hatten schon mal so Sachen da. Es gibt so zum Umhängen so kleine Deckt-Geräte, die auch so als Babyfon gedacht sind. Die hatten wir auch schon mal. Es gab mal welche, die hatten sich ein Decktelefon in einen Anzug eingebaut. Da waren dann die Tasten auf dem Jackett vorne drauf. Also da gibt es schon die lustigsten Sachen. Und wir hatten auch mal jemand, der sich so ein Decktelefon in ein ganz altes Wählscheibentelefon eingebaut hat und das dann auch mit durch die Gegend tragen konnte. Also hier kommen schon die seltsamsten Geräte an, unter anderem auch selbstgebaute.
Und jetzt mal so rein, so technisch, funktioniert ihr wie eine große Telefonanlage zu Hause?
Ja, so in etwa, also so wie viele Telefonanlagen zu Hause wahrscheinlich, wenn man mehrere zusammennimmt. Vom Prinzip haben wir eine Anlage, wo jede Menge Deckantennen angeschlossen sind. Diese Deckantennen sind so wie Access Points im gesamten Gebäude verteilt und werden zentral halt von einer Telefonanlage beackert. Und da melden wir die Telefone an und dann kann man halt auch im gesamten Haus durch die Gegend laufen, ist dann erreichbar darüber.
Wer mehr von oder über den CCC im BCC erfahren will, höre Radio in deinem Lokalradio oder per Stream.
So, ins Studio hat es jetzt Peter Stube vom Projekt Osmocom geschafft. Osmocom BB vom englischen Open Source Mobile Communications Baseband. Ihr programmiert den GSM-Stack in Open Source nach. Wieso macht ihr das denn? Das ist doch ein ganz schöner Haufen. Ich habe mir diesen Standard mal angeguckt, da sind schon so ein paar tausend Seiten.
Ja, mehrere hunderttausend Seiten sogar. Wieso? Ja, erstmal ist es interessant für uns, aber es ist auch, hoffe ich, interessant für andere. Es gibt im Bereich Netzwerktechnologie, so Internettechnologie, sehr gute Erfahrungen, sehr gutes Wissen über die Protokolle, über die Technik, die verwendet wird. Aber im Bereich GSM und Mobile Communications gibt es nicht unbedingt so breite Kenntnisse davon. Also es ist auch eine Möglichkeit, mehr zu lernen, über wie die Netze funktionieren, die wir auch weltweit täglich benutzen.
Jetzt seid ihr bei Osmocom ja auch nicht alleine, die das machen. Da gibt es ja noch das Programm, nein, das Projekt OpenBTS. Was machen die genau?
Ja, erstmal Osmocom, Osmocom BB, das Baseband-Projekt, das ist ein Teil von dem, von der Gruppe, kann man vielleicht sagen, Osmocom-Projekte. Es gibt mehrere Projekte innerhalb Osmocom, außer Osmocom Baseband, Osmocom BB. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, was sich mit Tetra beschäftigt. Das ist so Funktechnologie für Polizei, Flughäfen, Wasserbetriebe, öffentliche Straßenverkehr und so weiter. Es gibt auch ein Projekt, was sich für Satellittelefonie interessiert, Osmocom GMR. Es gibt noch ein Projekt, heißt OpenBSC, was wir auch hier auf dem Kongress eingesetzt haben für das GSM-Netz. Und ja, es gibt noch mehrere, glaube ich, bestimmt. Okay. OpenBTS ist noch ein Projekt, nicht innerhalb Osmocom. OpenBTS macht ein Open-Source-Basisstation.
Also das Handy praktisch. Osmocom war das Handy praktisch,
Osmocom
die Empfängersoftware.
Richtig, Osmocom BB ist Software, die im Telefon läuft oder auf dem Telefon läuft. OpenBTS ist Software und sogar Hardware ein bisschen, die auf der Network-Seite läuft. Also ist tatsächlich die Station, die jedes Telefon kommuniziert mit.
Na, ist das Netz hier auf dem Kongress, ist das dann rein mit offener Software, also die Basisstationen aufgebaut?
Jein. Die Basisstationen sind kommerzielle Produkte, die heißen NanoBTS von der Firma IP-Axis. Das ist so ein Gerät, sieht aus wie einem Wireless Access Point ungefähr. Von der Größe her haben wir 6-mal im BCC aufgebaut. Die sind miteinander verbunden und die sind auch mit einem Rechner verbunden, wo OpenBSC läuft. OpenBSC ist also Open Source Base Station Controller, heißt das. Ist, wie gesagt, ein Controller für Basisstationen.
Also wie die dann untereinander die Basisstationen kommunizieren, so.
Genau, richtig.
Okay.
Und welche Telefone können was machen und so weiter. In OpenBSC gibt es auch ein Modus oder ein Teil von der Software, was als eigentlich Backend funktioniert, was man normalerweise in einem kommerzielles GSM-Netz hat man das alles getrennt als separate Teile. In OpenBSC ist alles eingebaut, SMS-Center zum Beispiel, was alle SMS hin und her schickt, lagert inzwischen auch. Home Location Register, HLR, heißt das, eine Liste von Benutzern, die zugelassen sind, die also das Netz quasi benutzen dürfen, sich einloggen dürfen. Und wie gesagt, diese Organisation oder Koordination von aller Basisstationen. OpenBTS, wie gesagt, ist eine Basisstation. Das heißt, OpenBTS konnte statt NanoBTS benutzt werden, also diese NanoBTS-Produkte, die wir haben. mittlerweile, das ist das nicht so häufig, dass OpenBTS zusammen mit OpenBSC in Betrieb genommen wird. Aber es ist grundsätzlich möglich.
Okay. Wie viele Leute nutzen das denn hier auf dem Kongress? Also für wie viele funktioniert das?
Gute Frage. Davon habe ich keine aktuelle Statistik. Leider. Ich weiß, dass wir bisher wir haben auch letztes Jahr auf dem Kongress hier und im Sommer auf dem Camp ein Netzwerk aufgebaut und auch vor jetzt zwei und ein halbes Jahr in bei H 2009 haben wir auch ein Netz betrieben und insgesamt sind jetzt, ich glaube, über 2000 SIM-Karte hergestellt und ich weiß nicht, wie viele von denen alle verkauft sind, aber schon gestern, also einen Tag bevor Kongress, also Tag 0, haben wir, glaube ich, 100, 150 SIM-Karte schon verkauft. So. Okay. Also ja, ob die alle dann auch in Betrieb genommen wird, das weiß ich nicht, aber
Ich habe meine in Betrieb. Funktioniert auch super.
Ja, ich auch. Also das geht hier gut. Auf dem Camp war es nicht so einfach, weil dann konnten wir leider nicht die Nano-BTS-Basisstation benutzen, weil die Fläche da in Finowfurt größer ist. Dann sind die dafür zu klein. Da war es viel mehr Arbeit und läuft nicht so stabil.
Inwieweit ist denn das lokale GMS-Netz hier mit dem Decknetz vernetzt?
Komplett, würde ich sagen. Also alles, was man mit DECT machen kann, kann man auch mit GSM-Telefon machen. Okay. Wir sind mit den Jungs von Eventphone verbunden auch.
Wie ist denn, ihr baut ja jetzt das Ganze so in Open Source, wie ist denn da die Reaktion von den herkömmlichen Hard- oder Softwareherstellern auf das Projekt? Also gibt es da vielleicht Hilfe, die wollen das ja vielleicht auch gerne mal für Kompatibilitätstests nutzen. Unterstützen die euch da oder stoßt ihr eher auf Ablehnung?
Kann ich nicht richtig so beantworten. Leider, es gibt dann andere im Projekt, die davon mehr Erfahrung haben. Aber ich weiß, dass es viele Fälle gibt, wo die kommerziellen Hersteller einfach keine Alternative sind. Es gibt mehrmals, sag mal, kleine Länder, die eine zu kleine Kunde für zum Beispiel Nokia oder Huawei oder wer noch immer sind, die trotzdem ein GSM-Netz sehr gerne haben wollen. Dafür ist dann diese Open-Source-Möglichkeit eine sehr gute Lösung.
Wo gibt es schon Länder, wo das dann praktisch ihr Netz damit aufbauen?
Ich weiß, dass OpenBTS auf jeden Fall schon benutzt wird. Ich weiß nicht, wie weit die Osmocom-Projekte schon benutzt werden.
Okay, cool. Genau, dann das meintest du ja am Anfang, dass das ja auch so ist, um praktisch die Technik besser kennenzulernen. In letzter Zeit gerade die ganze GSM-Geschichte hat ja immer wieder so mit Sicherheitsproblemen auf sich aufmerksam gemacht.
Ja.
Neulich hatte ich mal gelesen, gab es erst eine Nachricht, dass per SMS praktisch ein Angriffsvektor geschickt werden kann, woraufhin das Telefon dann eine SMS zurückschickt, was dann je nach Nummern ziemlich teuer werden kann oder sowas. Du kennst dich ja im Code ganz gut aus. Also was sind denn die größten Sicherheitsprobleme bei GSM und wie beurteilst du das? Ist das bald gar nicht mehr geben oder läuft das halt so weiter und ab und zu passiert halt was?
Ich hoffe natürlich, dass es schnell besser wird. Es gibt sehr, sehr viel Code, insbesondere auf der Netzwerkseite, aber auch in Telefone. Und natürlich, je mehr Code es gibt, desto mehr Bugs gibt es auch. So, es ist immer. Und vielleicht können wir ein paar Bugs finden und zeigen. Und glaube ich, haben wir auch schon gemacht, ein paar Mal, wo es mittlere bis große Probleme gibt in Netzwerke und auch in Telefone. Und das hoffentlich werden die auch erst ernst genommen von den Herstellern und gefixt. Und das, glaube ich, haben wir auch mindestens ein paar Mal erfolgreich gemacht. Also dass tatsächlich Herstellern jetzt aktiv oder aktiver, noch aktiver arbeiten mit Sicherheitsproblemen in die Software-Stacks.
Wie schaut denn das mit so neueren Systemen? Also jetzt UMTS ist ja schon recht, hat sich schon weit verbreitet, oder LTE ist am Kommen. Mhm. Baut ihr da auch drauf auf diese neueren Systeme, oder richtet ihr euch denen auch zu? Wendet ihr euch denen zu?
LTE noch nicht so sehr viel. 3G vielleicht so langsam. Auf dem Kongress jetzt morgen, glaube ich, wird es einen Vortrag geben, was in die Richtung geht. Wir haben in Osmocom bisher meistens auf GSM Fokus gehabt. Grundsätzlich haben wir nichts gegen mit auch 3G zu arbeiten. Aber es gibt immer noch viel zu tun mit GSM schon.
Uns wird nicht leichter wahrscheinlich, die Technik.
Stimmt, wird immer mehr Technologie. Mhm. Andererseits in 3G wird auch ziemlich viel wiederverwendet von GSM. Also auch wenn wir auf GSM weiterarbeiten, geht das nicht verloren unbedingt für Weiterarbeit mit UMTS.
Okay, dann vielen Dank für das Interview.
Ja, danke.
Behind enemy lines.
Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum.
Ein weiterer Aspekt hochzivilisierter Infrastruktur ist die Frage nach Mobilität. Dabei nimmt der Zugverkehr nach wie vor eine tragende Rolle ein. Und wir haben sicherlich alle schon mal erlebt, wie schmerzlich das ist, wenn die Bahn dann mal nicht kommt oder die S-Bahn dem Schnee erliegt. Wenn man da so an den Gleisen steht und sowieso nicht weg vom Fleck kommt, hat sich sicherlich auch schon der oder die eine oder andere mal gefragt, wie funktioniert dieses System überhaupt? Wie ist das Bahnnetz organisiert, dass nicht Züge aufeinander fahren oder kollidieren? oder warum das einfach viel zu selten vorkommt und genau zu diesem, nicht viel zu selten, also deswegen das so selten vorkommt. Genau zu diesem Thema hat der Stefan Katzenbeißer von der TU Darmstadt am ersten Tag vom 28C3 einen Vortrag gehalten und wir haben danach mit ihm gesprochen.
Bei mir ist gerade der Stefan Katzenbeißer. Du hast einen Vortrag gerade gehalten über Sicherungssysteme im Bahnverkehr. Kannst du noch mal kurz für unsere Hörerinnen zusammenfassen, wie sich in den letzten 100 Jahren die Sicherungssysteme im Bahnwesen verändert haben oder entwickelt haben?
Also im Prinzip, das logische Grundprinzip ist immer noch das gleiche geblieben, wie es eben vor 100 Jahren war. Man versucht, die Strecke in einzelne Blockabschnitte zu unterteilen und versucht zu erzwingen, dass sich zu jedem Zeitpunkt in jedem Blockabschnitt jeweils nur maximal ein Zug befinden darf. Ja, und das ist die Aufgabe einer Sicherungsanlage ist es, das sicherzustellen. Ja, und eben sicherzustellen, dass eine Zugfahrt gefahrlos möglich ist, sprich keine Gefährdungen durch weitere Züge eben eintreten können. In den Anfängen hat man das mechanisch realisiert, sprich Stellwerke in der Anfangszeit waren mechanische Einrichtungen, da gab es Hebel, ja, mit diesen Hebel konnte man Weichen umlegen, man konnte Signale umlegen und Weichen und Signale wurden in Abhängigkeit gebracht, rein mechanisch durch Stahlstangen im Wesentlichen. Das war Stand der Technik bis in die späten 40er Jahre. Erst dann haben sich elektrische Lösungen durchgesetzt. Man hat die ersten Drucktastenstellwerke gebaut, wo der Fahrinstallateur im Prinzip ein Gleisbild seines Bahnhofs vor sich hat und wo er sämtliche Handlungen durch das Drücken von Tasten durchführen kann. Ja. Diese Systeme basierten auf Relais, sprich man hat elektrisch mittels Relais die gesamte Logik des Bahnhofs nachgebaut, um auch wieder so derartige Abhängigkeiten zu erzwingen, dass eben eine Zugfahrt nur dann stattfinden kann, wenn die Weichen richtig liegen und so weiter. Ja. All das war Stand der Technik bis in die Mitte der 80er Jahre und erst ab dann hat eigentlich die Informatisierung eingesetzt der Sicherungssysteme.
Das heißt, bis zu den 80er Jahren hatten wir diese Backsteingebäude, die man an vielen Streckenposten sehen kann, mit großen Fenstern, mit erhöhten Fensterebenen und drüber, wo einzelne Personen drin saßen, die sich dann auf der Strecke nochmal umgucken konnte, ob das alles frei ist, um dann Schalter umzulegen, die Züge dann wieder weiterfahren lassen. Und ab den 80er Jahren hat man eher versucht, das wieder zu dezentralisieren.
Genau, also die Eisenbahn war damals ein extrem dezentrales System. De facto jeder Bahnhof war besetzt mit einem Fahrdienstleiter, der sozusagen autonom für seinen Bereich zuständig war. Große Bahnhöfe hat man sogar noch weiter unterteilt in einzelne kleine Stellbereiche, weil man schlichtweg mechanisch eine Weiche nicht auf die Entfernung umstellen konnte, ja, weil man das schlichtweg zu viel Kraft benötigt hätte. Daher war bis zu den 80er Jahren, gab es einen sehr, sehr hohen Personalaufwand, den man dann versucht hat, Entwicklung elektrischer Stellwerke oder elektronischer Stellwerke zu beseitigen.
Das heißt, ab den 80er Jahren ist alles jetzt elektronisiert und mehr zentralisiert worden. Wo liegen denn da die Probleme?
Gut, erstmal ist es natürlich ein Vorteil, ein großer Kostenvorteil, weil ich weniger Personal brauche. Sprich, ich kann größere Streckenabschnitte fernsteuern. Ich muss nicht mehr an jedem Bahnhof einen Fahrinstallateur hinsetzen. Aber das bringt natürlich auch Nachteile mit sich, insbesondere im Störungsfall. Weil ich dann, also wenn große Stellbereiche ferngesteuert werden, muss ich natürlich bei jedem Vorfall tatsächlich eine Person hinschicken, die den Fehler beseitigt.
Die Bahn kommt zu spät, Züge fallen aus. Liegt das unter anderem an dieser Zentralisierung oder liegt das eher an der gestiegenen Medienöffentlichkeit, an dieser Problematik?
Vermutlich beides. Aber tatsächlich ist die Zentralisierung sicher ein zunehmendes Problem. Ja, weil wenn einmal eine Weiche ausfällt oder ein Achszähler ausfällt, dauert es eine gewisse Zeit, bis jemand vor Ort ist, um den Schaden zu beheben. Ja.
Du hast in deinem Vortrag auch ein bisschen Zukunftsmusik anklingen lassen. Die gesteigerte Digitalisierung im Bahnverkehr, dass alles nicht mehr abschnittsweise geregelt wird, sondern die Züge genau erfasst werden, wo sie sind, in welchem Zustand sie sind und dass man auf Signale komplett verzichten kann. Kannst du diese Zukunftsmusik nochmal genauer erläutern?
Gut, die Europäische Kommission hat in den frühen 90er Jahren erkannt, dass eines der großen Hemmnisse für den internationalen Bahnverkehr darin besteht, dass es nationale Zugsicherungssysteme gibt, die eben historisch gewachsen sind. Und dass ein Zug, der in Deutschland zugelassen ist, in Deutschland fährt, nicht so ohne weiteres nach Frankreich fahren kann, weil eben die Systeme völlig inkompatibel sind. Und das hat zur Entwicklung eines einheitlichen Standards geführt, des sogenannten European Train Control Systems, ETCS, das jetzt nach und nach implementiert wird. Natürlich mit hohem Aufwand und auch sehr langsam, weil man natürlich die bestehenden Investitionen nicht alle sozusagen wiederholen möchte. Im Zuge dessen wird man auch versuchen, zum Teil von ortsgebundener Signalisierung wegzugehen und dem Lokführer in seinem Führerstand unmittelbar anzuzeigen, sozusagen, ob die Strecke, die vor ihm liegt, frei ist oder nicht. Und diese Kommunikation wird in Zukunft über Funk passieren, nämlich über GSMR. Das ist eine Variante von GSM, die im Prinzip speziell auf die Bedürfnisse der Eisenbahn zugeschnitten ist. Und das ist sicher auch ein Punkt, wo sich jetzt Probleme in Zukunft entstehen können, weil man sozusagen, man öffnet bis jetzt geschlossene Systeme, man nutzt Funkkommunikation, um kritische Daten zu übertragen. All das sind natürlich Punkte, die man sich besonders ansehen muss, ja, vom Sicherheitsstandpunkt her.
Du hattest das Konzept von Security statt Safety erwähnt oder beziehungsweise die älter gewachsenen Systeme als Safety-basiert und die jetzt neu entstehenden Systeme als Security-basiert bezeichnet. Ist das ein Widerspruch?
Nein, man muss eigentlich beides betrachten. In der Vergangenheit lag der Fokus immer mehr auf Safety, sprich auf Zuverlässigkeit. Mhm. Man hat versucht, mit ausfallenden Komponenten umzugehen, man hat versucht, mit Witterungseinflüssen umzugehen und so weiter. Und da ist die Eisenbahntechnik eigentlich sehr gut darin, ja, mit diesen Dingen umzugehen. Wenn wir aber jetzt zusehends auf Digitalisierung setzen, dann kommt auch dieser Security-Aspekt immer mehr ins Spiel. Ja. Sprich, dass es da potenziell einen Angreifer gibt, der Schadabsicht hat, ja, der ganz bewusst Handlungen setzt, um das System zu stören. All das hat man bis jetzt weitestgehend ignoriert mit dem Argument, naja, das ist alles abgeschlossene Systeme, da kann ohnehin niemand ran. Und wenn was passiert, dann schalten wir alles ab, sprich, der Zugverkehr ist ohnehin sicher. Ja. In Zukunft werden wir viel mehr Augenmerk legen müssen auf die Sicherheit gegenwärtige ganz gezielte Angriffe. Ich sehe keinen Widerspruch zwischen Security und Safety. Wir müssen in Zukunft einfach beides handhaben.
Und wer sich jetzt fragt, fahren ohne Signale, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, das war genau der Plan bei Stuttgart 21, diesen tollen Tunnel, den sie da bauen wollten. Einer der Hauptkritikpunkte dort war ja, dass der Tunnel zu klein sei, um dort auch herkömmliche Signalanlagen zu installieren, weil die Erbauer der Bahn sich einfach gedacht haben, ja, wir steigen auf dieses ESTW Level 2 um und funken dann immer direkt in das Fahrerhäuschen von der Lok, ob die Strecke jetzt frei ist oder nicht. Das führt natürlich auch mit sich, dass alle Züge, die dann diese Strecke befahren sollen, mit diesem System ausgerüstet sein müssen, welches natürlich sehr kostenspielig ist. Wer sich nochmal genauer über GSMR, was auch immer in dem Beitrag genannt wurde, informieren möchte, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Tetra. Tetra, genau, das kam in dem Interview davor vor. Dem sei ein der Beitrag über Tetra aus dem letzten Kongress, dem 27C3, sehr herzlich ans Herz gelegt.
Und jetzt geht unsere Stunde Radio auch schon bald dem Ende zu. Wir haben noch einen letzten Studiogast, den Falk hält einen Vortrag mit dem zusammen zur Kampagne Netzneutralität. Fangen wir mal an mit dem Wort Neutralität. So richtig neutral gibt es eigentlich nichts. Was soll das denn sein, Netzneutralität?
Ja, also bei Netzneutralität und was das genau bedeutet, darüber gab es ja beim letzten Kongress schon eine ganz große Diskussion, wo es dann rausstellte, dass Andreas Boog zum Beispiel, dass der am liebsten ein neues Internet hätte, nach den Maßstäben, die er gerne hätte. Allerdings, wenn man von Netzneutralität redet, dann redet man eigentlich vom klassischen Best-Effort-Internet. Das heißt eigentlich kurz gesagt, dass alle Daten mehr oder minder gleich behandelt werden. So richtig neutral ist das Netz natürlich nicht. Es gibt viele Techniken, die darin eingreifen. Aber vom Grundprinzip her ist es schon so, dass alle Daten mehr oder minder gleich behandelt werden. Und das ist etwas, was grundsätzlich eher positiv ist aus meiner Sicht und auch aus der von Markus Beckedahl, mit dem ich das zusammen morgen dann kurz ansprechen werde hier. Und wir werden dort ein bisschen darüber reden, warum das wichtig ist, wer da eigentlich dagegen ist und wohin die Reise eigentlich gehen könnte und was man dort eigentlich auch tun könnte und was ein möglicher Ansatzpunkt dafür wäre.
Aber schon an sich, Netzneutralität, du sagst gerade, gibt das Netz ist eigentlich neutral. Wenn man sich aber schon Google anschaut, dann ist ja schon, nein, das Netz, würde ich sagen, zumindest Suchmaschinen an sich sind nicht neutral. Sie sortieren für dich vorher schon aus, was denn die Informationen für dich sein könnten, die interessant sind. Neutral ist es nicht. Also weder hier in Deutschland noch woanders.
Ja, also Suchmaschinenneutralität ist jetzt nochmal eine Diskussion, die führt nochmal einen Tacken weiter. Aber wenn du grundsätzlich erstmal sagst, wie werden Daten behandelt, die in dem, was wir IP-Netze nennen und dann auch wirklich Internet nennen, wie die dort behandelt werden, dann kann man schon im Großen und Ganzen sagen, dass es natürlich abhängig von dem, was jetzt deine jeweilige Leitung kann etc. pp., dass Daten dort relativ gleich behandelt werden. Und die Kernfrage ist dabei eigentlich, soll es da drin wirklich Unterschiede geben? Sollen bestimmte Daten von bestimmten Absendern oder zu bestimmten Empfängern schneller übertragen werden? Beispielsweise, dass man sagt, es gibt eine Videoklasse und diese Videoklasse kannst du dir kaufen und dann kannst du entsprechend Dinge schneller transportieren lassen und das wird letzten Endes dann abgezwackt von der Gesamtkapazität. Das wird dann halt garantiert, dass das eine gewisse Bandbreite hat und dafür werden andere Dinge dann halt ein bisschen langsamer sein.
Gibt es das schon? Also gibt es in Deutschland, ist das, wenn ich dich so richtig verstehe, eher noch neutral, aber gibt es das in anderen Ländern, dass es eben nicht neutral mehr ist?
Ja, die Frage ist immer, wie du Netzneutralität definierst. Wenn du es jetzt wirklich auf diesen wirtschaftlichen Aspekt runterbrichst, dann muss man sagen, es gibt ein paar Länder und es gibt vor allem ein paar Bereiche, in denen ist das Netz nicht wahnsinnig neutral. Das, was du zum Beispiel als mobiles Internet verkauft bekommst, ist im Regelfall alles andere als neutral. Guckst du einfach mal in die ganz normalen Provider-Verträge rein, also die großen Provider beispielsweise. Nicht alle, aber einige davon untersagen dir zum Beispiel die Nutzung von Voice over IP. Manche untersagen dir tatsächlich sogar Instant Messaging, was ich besonders witzig finde, weil wie man auch immer das technisch definieren möchte, was denn jetzt Instant Messaging ist und so weiter, ist ein bisschen außen vor. Aber das ist natürlich klar, da geht es um deren Geschäftsmodelle. Da geht es einmal darum, dass sie mit Datenübertragung weniger Kohle verdienen als mit Sprachtelefonie und mit SMS. Also das ist ein ganz klarer Business Case einfach an der Stelle. Sie sagen immer, es geht darum, die Netze aufrechtzuerhalten. Aber ehrlich gesagt, bei Instant Messaging muss ich sagen, da glaube ich Ihnen dieses Argument überhaupt nicht mehr. Wenn du jetzt allerdings die politische Dimension auch mit reinnimmst, dann ist auch die Frage, was ist eigentlich ein neutrales Netz? Auch in der politischen Dimension gibt ja immer wieder so Bestrebungen, solche Sachen wie Hadopi, also dieses Three Strikes and You're Out, dieses klassische, was in Frankreich inzwischen eingeführt wurde, dass dir das Netz abgeklemmt werden kann, respektive runtergedrosselt werden kann ab einem gewissen Punkt. Wenn du 3 Urheberrechtsverstöße gemacht hast und dabei erwischt worden bist, dann wird dir der Internetzugang abgeknapst. Allerdings gibt es noch keinen einzigen Fall, wo das jetzt wohl tatsächlich passiert ist, weil die französischen Behörden irgendwie Angst davor haben, das Ganze mal vor Gericht auszufechten. Das könnte ein bisschen kritisch werden für sie, denn das könnte vielleicht ein Verstoß gegen Grundrechte einfach sein, Menschen vom Internet komplett abzuschneiden, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich im Zweifel dann natürlich über einen anderen Provider gehe an der Stelle. Aber das ist zum Beispiel die politische Dimension. Wenn man sich jetzt Netze anguckt wie China, wo es natürlich, ob man das Internet nennen kann, da können wir lange drüber diskutieren, aber da sind natürlich Daten, also Eingriff in den Datenverkehr einfach eine Tagesordnung, auch in anderen Staaten. Guck dir sowas an wie Syrien, das ist natürlich ein ganz extremer Fall, wo ganz extrem geguckt wird, was passiert denn überhaupt, wenn überhaupt noch Internet da ist. Tunesien war früher auch ein ganz tolles Beispiel, wo mit viel Filtertechnik und so weiter geguckt wurde, was passiert hier und was können können wir noch irgendwie ein bisschen mal auch abändern. Tatsächlich gab es wohl auch solche Fälle im Datenverkehr. Also das ist schon nicht ganz irrelevant, das Thema. Und da muss man schon fragen, wo wollen wir da eigentlich hin? Wie gesagt, auf der politischen Dimension einmal, aber momentan problematischer in unseren Breitengraden ist tatsächlich eher so dieser wirtschaftliche Aspekt. Nämlich die Frage, wer zahlt am Ende eigentlich für den zukünftigen Netzausbau und auf welche Art und Weise wollen wir das? Wollen wir, dass Best-Effort-Internet weiter ausgebaut wird oder dass die Telcos sich letzten Endes auf eine andere Art und Weise Kohle besorgen können?
Wenn du das jetzt schon so erwähnt hast, dass in verschiedenen Staaten politische Verhältnisse das beeinflussen, die Netzneutralität, auch in den USA ist es ja gerade so weit, dass Gesetze durchgewunken wurden, was diesbezüglich. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich das für mich mitbekomme? Also gibt es Tools oder andere Möglichkeiten, dass ich schauen kann, ob es denn hier, wo ich gerade mich befinde, mit meinem Rechner oder mit meinem Telefon, Netzneutralität in Anführungsstrichen existiert?
Also tatsächlich kannst du immer versuchen, mit Tools das herauszufinden, aber es ist nicht ganz so leicht, weil du müsstest saubere Messpunkte haben und saubere Messpunkte hast du im Netz natürlich nicht. Es gibt immer ganz normale Delays auf den Leitungen in irgendwelchen Formen und die rauszufiltern ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Das heißt, eigentlich müsstest du es dadurch wissen, dass es dir jemand sagt. Nur das findet bislang nur sehr unzureichend statt. Klar, bei den mobilen Datentarifen, da steht es schlicht und einfach normalerweise in den allgemeinen Geschäftsbedingungen mit drin, aber ob darüber hinaus auch noch was gemacht wird, also da steht halt drin, Voice over IP ist ausgeschlossen, Peer-to-Peer-Dienste jeder Art sind ausgeschlossen, halt Instant Messaging steht halt bei einigen neuerdings mit drin und das vierte habe ich gerade vergessen, was auch noch mit dazu gehört und das ist natürlich, da ist es mehr oder minder transparent für dich, aber ansonsten ist es im Regelfall nicht transparent für dich, weil du es einfach nicht weißt. Es kann natürlich auch tatsächlich manchmal ein Eingriff notwendig sein. Das ist aber nicht ausgeschlossen, dass man das dann auch zulässt. Nur die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen. Also beispielsweise, wenn du eine totale Überlast hast auf deinem Netz als Provider und die ist nicht durch dich chronisch verschuldet, sondern wirklich nur punktuell, weil gerade irgendwas total schief läuft, weil dir ein Router ausfällt oder ähnliches. Das kann ja passieren, dass du dadurch dann irgendwie einfach mal ein bisschen Schied in deinem Netz hast. So, warum solltest du dann nicht eingreifen können? Aus rein technischen Gründen an der Stelle. Das ist in Ordnung an und für sich. Aber es gibt genug Fälle, wo das nicht in Ordnung ist, nämlich dann, wenn es eigentlich darum geht, ja, du hast zu wenig Bandbreite, hast aber viel zu viele Kunden dafür und dann fängst du an, plötzlich gewisse Sachen rauszushapen. Das finden wir nicht so lustig.
Und Facebook zum Beispiel immer anzuzeigen?
Das wäre zum Beispiel die andere Variante davon, genau.
Ich kann mir jetzt so etwa vorstellen, was die Kampagne, eure Kampagne denn darstellen soll, denn Internet ist inzwischen ein öffentliches Gut und es würde, wenn man es öffentlich macht, vermutlich mehrere Menschen aufrütteln. Wer da mehr Interesse zu hat, sollte morgen vielleicht den Vortrag anschauen. Wer hier nicht im BCC ist, sollte es einfach per Stream tun. Mhm. Ihr habt 12.45 Uhr morgen euren Vortrag. Möchtest du noch eine Minute lang direkt was zur Kampagne sagen?
Ja, eine Minute lang kann ich gerne was zur Kampagne sagen und zwar, ja, leider sehe ich die Uhr dabei nicht, insofern müsste mir dann jemand winken. Also, die Kampagne wird sich darauf richten, dass wir sagen, dieses Thema muss auch immer runtergebrochen werden, was das denn eigentlich für den normalen Nutzer bedeutet. Denn ist es schön, wenn wir so im Kontext vom 28C3 mit den ganzen Nerds drüber reden können, das ist die eine Geschichte, aber letzten Endes geht es darum, das wirklich auch an die Menschen zu vermitteln, die davon am Ende alle auch betroffen sind, die das vielleicht nicht verstehen, die nicht wissen, warum eigentlich das, was ihnen momentan als IPTV verkauft wird und so weiter, warum das von ihrer Bandbreite abgeht und warum das eigentlich Schiete ist, wenn das so ist. Solche Geschichten, das können sie nicht wissen. Woher auch? Wer erklärt es Ihnen denn? Und genau das ist letzten Endes das Ziel unserer Kampagne, dass wir an der Stelle schlicht und einfach mal sagen, darum geht's und genau das wollen wir mal thematisieren und am Ende möglichst die politischen Entscheider dazu zu bringen, das anständig zu regeln.
Dann sind wir mal gespannt und beobachten eure Kampagne. Danke, dass du hier warst.
Sehr gerne.
So, das war's auch für heute. Live aus dem Berliner Kongresszentrum vom 28. Chaos Communication Kongress. Für die, die nicht in Berlin weilen bzw. keine Karten bekommen haben oder whatever, im Netz werden die viele der Vorträge auch gestreamt. Lassen sich da auch angucken oder auch später nochmal reinhorchen, sehen, wen es interessiert. Ansonsten einen schönen Abend. Tschüss. Thank you.
said? He said, the only thing that burns in hell is the part of you that won't let go of your life. Your memories, attachments. You burn them all away. But they're not punishing you, he said. They're freeing your soul. They're freeing your soul.